Alrighty, alrighty.
Gonja.
Ich würde sagen, wir müssen nochmal ganz stilvoll anstoßen. Cheers. Und diese Folge hier einleiten. Cheers. Im Hintergrund wird hier gerade noch bei uns gearbeitet. Beziehungsweise bei euch. Ja. Wo sind's? Sind wir auf der Rieke-Straße hier? Ja, ne?
Genau, wir sind genau auf der Rieke-Straße. Rieke-Straße 44.
Oh, deshalb auch 44 Brecky.
Daher kommt das 44 Brecky.
Genau. Ah, ja, schon was dazugelernt, genau. Direkt am Anfang.
Genau. Aber jeder, der daran glauben möchte, die 44, also die 44, ist auch in der Numerologie eine Engelszahl. Mhm. Man muss halt dran glauben wollen.
Ich glaube dran, das ist immer, wenn ich im Soho bin, hier Sauna. Okay, wenn ich das jetzt sage, ist das vielleicht doof, aber mein Code für den Spind ist immer 444.
Okay, cool. Aber du brauchst noch eine vierte Zahl.
Ja, aber die haben nur drei. Das ist immer, wenn du da, kannst nur drei Zahlen eingeben.
Nee, du kannst vier Zahlen eingeben.
Echt?
Ja, ich gebe immer 4444 ein.
Echt? Das geht auch?
Ja, natürlich.
Okay, wild. Ist echt? Aber dann habe ich das vielleicht nie gepeilt, dass es vier Zahlen sind und ich denke mal, es sind drei. Stimmt, deshalb muss ich ganz oft dann nochmal drücken und dann geht's erst auf.
Ja? Ja.
Zwei Sachen dazu gelernt. Ja. Aber witzig, ich habe nämlich immer 444. Also das ist mein.
Ja,
also
meine
falls
auch.
Irgendjemand meine Unterhosen meine das nächste Mal klaut, weiß ich, hat die Podcast-Folge gehört.
Krass.
Aber ich finde die Zahlen irgendwie schön. Also ich habe da irgendwie so ein. Mache ich auch schon von Anfang an, seitdem ich da bin. Irgendwie so immer.
Ja, cool. Also 44 bedeutet, also man kann sich da echt lange, lange durchlesen. Das ist mega viel, was es eigentlich bedeutet, aber auch viel Erfolg, Geld auch. Mhm. Aber in erster Linie Erfolg und man sagt, wenn man eine 44 sieht dann und in dem Moment quasi irgendein Projekt hat oder irgendwas machen möchte, dann geht es quasi auf oder eben halt in Erfüllung oder wie auch immer. Egal, in was man in dem Moment manifestiert hat, das ist dann nochmal manifestiert, wenn man eine 44 sieht. So steht es da drin. Also das ist das, was da drin steht. So habe ich das gelesen damals. Weil wir, als wir entschieden haben, den Laden 44 Brecky zu nennen, war das klar die Hausnummer, aber irgendwie auch banal. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, um zu gucken, was heißt das eigentlich? Was gibt es da noch andere Bedeutungen? Nicht, dass das irgendwie irgendwas Satanistisches oder sowas ist.
Die 666.
Genau so. Und so kamen wir darauf.
Ja, krass. Wie lange habt ihr den Laden jetzt hier schon genau?
Oktober 2020 haben wir aufgemacht. Richtig, genau. Am 3. Oktober.
Crazy, also eigentlich genau auch so in so Corona-Stuff, ne? Wo eigentlich alles hieß, so mach am besten keinen Laden auf, weil ihr gar nicht wisst, ob ihr überhaupt aufmachen dürft. So, warum habt ihr das trotzdem gemacht?
Weil wir im März 2020, ich glaube, das war sogar der 16. oder so, da haben wir den Laden gemietet und da gab es noch gar keinen Lockdown. Und da war alles noch so im Kommen und man dachte sich so, ja okay, Corona, Covid, was ist das? Man weiß gar nicht genau, was es ist. Und kein Mensch hatte ja gedacht, dass das 2 Jahre geht. Also niemand hat damit gerechnet. Und wir dachten uns dann auch, als wir den Mietvertrag unterschrieben haben und dann kam erst der erste Lockdown, haben wir uns gedacht, okay, das wird irgendwie schon wieder vorbeigehen. Und dann hatten wir Bauphase, wir haben Bauanträge gestellt, auf die haben wir erstmal gewartet, bis das alles durchging, ne? Und dann haben wir angefangen zu bauen und das hat auch wieder gedauert. Und irgendwann im Oktober waren wir dann soweit. Mhm. Und das war schönes Wetter und klar, Covid war immer noch aktuell, aber wir haben uns halt gedacht, irgendwie müssen wir jetzt auch wieder aufmachen, also wir müssen aufmachen, weil wir brauchen wieder Cashflow, weil es muss irgendwie alles, was rausging, muss auch irgendwie wieder rein. Und so haben wir uns dann entschieden, dann im Oktober aufzumachen, trotz Corona, und dann im November kam dann der zweite Lockdown.
Genau, pünktlich zur Eröffnung.
Genau, pünktlich, kurz nach der Eröffnung. Und dann haben wir umdisponiert auf nur noch to go.
Was aber bei euch so vom Konzept her auch eigentlich relativ schnell umsetzbar war, oder?
Eigentlich nicht, weil wir ja, wir haben ja so Frühstück auf dem Teller verkauft. Das war ja das eigentliche Konzept. Da hatten wir das Sandwich noch gar nicht. Das gab es noch gar nicht. Und dann hatten wir, das war der 2. November, klar, dann wussten wir erstmal gar nicht, was wir machen sollen. Es war so, hey, was machen wir jetzt? Weil kannst du ja nicht irgendwie in so einen Pappkarton so Rühreier mit Salat und was weiß ich was daneben. Und dann haben wir überlegt und recherchiert und ausprobiert und so weiter. Und damals waren wir noch zu zweit. Damals war nur der Muhsin und ich waren alleine. Und ich war halt an der Kaffeemaschine und Muhsin war in der Küche. Und so haben wir das irgendwie so ein bisschen gerockt. Und dann kam das Sandwich. Dann haben wir genau das gefunden, was wir machen wollten, weil so in der Konstellation gab es das in Berlin noch gar nicht. Mhm. Und dann haben wir das hier wirklich, die ersten paar Tage war das so, mit 3 Sandwiches, 4 Sandwiches, 5 Sandwiches, so wirklich, das waren die Leute, die hier langgelaufen sind und das irgendwie hier draußen auf der Tafel gelesen haben und so, okay, was ist denn das, wir probieren das mal. Und so kam es dann, dass wir das jeden Tag immer ein bisschen mehr verkauft haben. Mhm. Und so wurde das dann im Kiez erstmal berühmt. Und dann kam der Pair, der von Berlin Food Stories, und den einen Tag, oh, ich kann mich total dran erinnern, das war eine Katastrophe. Der kam und der hat das gar nicht annonciert, dass er da war. Also der hat es gekauft, ist gegangen und hat das gegessen und dann erst gepostet. Mhm. Und das war so vormittags, mittags rum. Und dann ging bei uns nur noch das Instagram die ganze Zeit. Das hat so nur noch plopp, 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 die ganzen Notifications. Und dann haben wir uns echt die ganze Zeit nur noch angeguckt, was ist da passiert, wie kommt das, woher kommt das? Und dann haben wir gecheckt, dass er das gepostet hat und dann sind wir um 14 Uhr, glaube ich, irgendwann waren wir ausverkauft, an dem Tag.
Was?
Die Leute haben hier Schlange gestanden, die sind hergerannt, das ist unglaublich. Was.
So einen krassen Einfluss hat der?
Der Pair hat einen richtig guten Einfluss, ja, das ist so, das ist der Guru von den Foodbloggern. Was der, wenn der was, sobald der was postet, da laufen die Leute hin, die rennen, das ist krass.
Wow.
Ja, genau. Ja, und so kam es, dass wir dann jeden Tag immer mehr hatten. Und dann kamen immer ganz viele Leute und wollten das posten und so weiter. Und so hat es angefangen, dass wir auf Instagram so eine kleine Welle gestartet haben. Nicht wir, aber Berlin Food Stories. Und so haben wir dann die ganze Corona-Zeit quasi überstanden. Das war Glück im Unglück, eher.
Ich habe aber irgendwie auch so das Gefühl, so alles kommt zu seiner Zeit. Ich meine, ich glaube, das Wichtigste war, dass ihr einfach hier wart, es ausprobiert habt und weitergemacht habt. Und dann.
Genau.
Ja, so kommt das dann irgendwie im Leben. Man muss halt irgendwie was machen. Und wenn man irgendwie dranbleibt und auch selber so dran glaubt, dann.
Genau.
Dann hilft das Leben halt dann.
Voll. Die Motivation macht es, glaube ich, ne? Wenn du eine Energie ins Universum sendest, dann kriegst du irgendwas zurück, ist klar. Auch wenn, also wenn es jetzt eine negative Energie ist, dann kriegst du halt eben was Negatives zurück. Und wenn es positiv ist, dann ist es positiv. Ich glaube da halt sehr stark dran. Deswegen versuchen wir wirklich hier immer positiv zu bleiben, egal was passiert. Wir haben uns immer versucht. Es gab wirklich Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob du die Geschichten kennst. Wir haben ja am 3. Oktober aufgemacht. Und die Nacht vom 7. auf den 8. Oktober wurde bei uns eingebrochen.
Echt?
Genau, es wurde eingebrochen, das ganze Kaffee-Equipment wurde gestohlen.
Nein.
Ja, alles wurde rausgenommen hier.
Oh,
die ganze,
okay.
Die Kaffeemaschine, die Grinder, die anderen Kaffee, die Kaffeemühlen, was wir alles, was du so auf dem Tresen jetzt gerade siehst, wurde alles mitgenommen. Und dann standen wir am 8. Oktober hier morgens und da war nichts mehr.
5 Tage nach Eröffnung.
Oh. Und ja, das war natürlich. Da waren wir richtig down, weil wir haben halt natürlich voll viel reingesteckt und haben hier wochenlang, monatelang haben wir hier geschuftet, wirklich die Fliesen auf dem Gäste-WC habe ich gelegt, so solche Sachen, so den
Tresen.
So richtig
Tresen. Self-made.
Wirklich, also es, naja, nicht alles, aber wir haben halt schon viel mit reingesteckt so und das ist ein kleines Baby, was wir hier gemacht haben, geschaffen haben und deswegen waren wir völlig zerstört, ich war völlig am Boden zerstört. Was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Scheiße. Hatten wir eine Versicherung? Wie kriegen wir jetzt eine neue Maschine? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Wir haben keinen Kaffee und so. Also es war mies. Und dann haben wir Gott sei Dank aus der Coffee-Community haben wir Freunde gehabt und Leute gekannt, die dann Leute kannten und so. Und so sind wir dann an eine neue Maschine gekommen am gleichen Tag und konnten am nächsten Tag weitermachen.
Krass.
Und das war. Genau, vom 7. auf den 8. Oktober und dann irgendwie 2-3 Wochen später wurde, das war genau das letzte Wochenende vor dem zweiten Lockdown, das war jetzt das Wochenende vor dem 2. November, wurde dann unser, an einem Samstag, und der Samstag und der Sonntag sind ja bei uns die verkaufsstärksten Voll. Tage, zu der ja. Zeit noch intensiver, weil wir einfach davon gelebt haben, weißt du, und damals war es eben noch nicht so krass bekannt, wie es jetzt ist. Und dann wurde unsere zwei Phasen Strom wurden durchgekattet.
Was?
Tatsächlich durchgeschnitten, also wirklich mit einem Objekt wurden die durchgeschnitten.
Also so sabotagemäßig. Richtig, irgendjemand sabotage-mäßig. Hat sich da wirklich gedacht.
Irgendjemand hat sich da Gedanken gemacht und hat gesagt, wie sabotiere ich die jetzt am letzten Wochenende, damit die da keinen Umsatz machen. Damn. Genau, und dann kam halt hier Vattenfall und Elektriker und so weiter und wir konnten das Problem nicht lösen, wir konnten das nicht finden. Und dann irgendwann haben wir unten im Keller entdeckt, dass zwei Phasen durchgeschnitten wurden und der Gutachter, also das war ein Gutachter von der Kriminalpolizei, der das da beurteilt hat, meinte, ey Leute, das wurde hier durchgeschnitten, was ist da los? Und so hat es angefangen bei uns, dass wir verstanden haben, dass irgendjemand uns hier nicht will. So ist es losgegangen. Und dann kamen immer wieder neue Sachen dazu, immer wieder so, keine Ahnung, Hassbriefe im Briefkasten.
Was?
Ja. So, geht weg hier, ihr gehört hier nicht her, packt euer Move Your Shit und so weiter. All so eine Sachen. Wir haben so Sachen in den Briefkasten gelegt bekommen, anonym, mit so auf dem Computer geschrieben, so nicht mal per Hand.
Und, yo, Was geht denn da ab?
Ja, ganz krass. Ganz krass. Und bis dahin hatten wir immer noch nicht so ganz verstanden, was geht da eigentlich ab, was ist da los? Ja, und dann kam eben der zweite Lockdown und darauf wollte ich hinaus, wir haben so viel durchgemacht und hatten jedes Mal, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ey, fuck you, ich gehe da raus, ich verkaufe den Scheiß, ich habe keinen Bock auf so eine Scheißenergie, das funktioniert bei mir nicht. Und Muslim war immer derjenige, der gesagt hat, ey, weißt du was, wir schaffen das, wir setzen noch einen drauf, wir machen noch mehr weiter, wir arbeiten noch härter, wir machen das. Und jedes Mal hat er mich wieder zurückgeholt, hat so gesagt, okay, wir schaffen das. Und so war es dann irgendwie auch, aber kraftmäßig war oder generell psychisch war es einfach mega anstrengend, damit überhaupt klarzukommen. Wir haben angefangen irgendwie durch den Einbruch und dann die Geschichte mit den Hassbriefen und so weiter. Der Strom wurde gecuttet, das heißt, jemand kann in den Keller rennen. Weißt du, irgendjemand kommt in den Keller rein,
ja, natürlich,
und kein Mensch
total.
Checkt, dass der da unten gerade den Strom cuttet, weißt du, so irgendwas passiert da. Ja, und dann irgendwann lief es auch ganz gut. Wir haben dann irgendwie immer nur to go. Hier bei minus 10 Grad standen wir draußen mit unserem netten Tresen. Siehst du bestimmt irgendwo. Da gibt es
einige
Fotos immer
mal wieder.
Google gibt's da noch von diesem Tresen, mit dem wir da draußen gestanden haben, damit die Leute nicht rein müssen, damit es für die einfacher ist. So, ne, weil keiner wollte in den Laden reingehen, keiner wollte irgendwie, die hatten alle Angst. Wir hatten alle noch Angst vor Corona. Es war irgendwie noch so, es lag alles in der Luft. Und dann standen wir hier bei minus 10 Grad und haben trotzdem weiterverkauft und weitergemacht und hatten aber auch in dieser Zeit eine mega geile Nachbarschaft. Also immer noch. Also die Leute haben uns so krass unterstützt. Die waren jeden Tag hier, haben jeden Tag den Kaffee hier geholt. Und das war halt gute Motivation. Das hat uns aufrechterhalten. So haben wir weitergemacht. Und irgendwann war ich zu Hause noch und Muslim ist zur Arbeit gekommen und dann stand hier vorne so vor dem Laden, stand so eine Tasche und dann dachte ich mir so, ey, nach all dem, was passiert ist, ist das bestimmt auch wieder irgendwas. Ruf mal bitte die Polizei, weil es ist mir nicht so, es passt mir nicht so. Dann haben wir die Polizei gerufen und die haben geguckt und wir konnten es nicht anfassen und so. Naja, es war so ein riesen Hin und Her. Es war echt kurz davor, dass die ganze Nachbarschaft abgesperrt wird und so weiter. Also die Kripo kam und so weiter, Bombenkommando, alles. Es war katastrophal. Und naja, im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, war in diesem Karton, in dieser Tasche war ein Karton, der leer war. Die Tasche war auch komplett leer. Da war nur so ein kleiner Pappkarton drin. Und auf diesem Pappkarton war ein Smiley.
What?
Ja, voll weird. So richtig weird. Wer
das
denkt
ist creepy, Mann. Das ist auf jeden Fall...
Wie kommt man auf diese Idee? Und vor allem, warum kann man so mies sein? Warum kann man so böse sein? Weißt du, ich verstehe das gar nicht. Wie verdorben seid ihr eigentlich? Was seid ihr für Menschen? Warum könnt ihr das machen? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so etwas zu tun, um jemanden abzuschrecken oder sonst was. Ja, und jetzt ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt, weil wir haben immer alles der Polizei übergeben, haben immer alles angemeldet und so, angezeigt, bla bla. Und jetzt ist so ein bisschen Ruhe. Aber jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir denken, ey, weißt du was, egal was jetzt noch kommt, ich glaube, krasser kann es gar nicht werden.
Ja, also wenn du das so erzählst, Mann, ich finde, erstmal ging mir die ganze Zeit so durch den Kopf, gerade wo du auch geredet hast, so genau dafür mache ich diesen Podcast, damit Leute, die hier essen gehen, diese Story irgendwie so hören und einfach nochmal auch merken, was es auch bedeutet, um so einen Laden hier überhaupt möglich zu machen. So, ich meine, jetzt dieses Endprodukt, was man sieht am Wochenende, diese Riesenschlange, die hier steht, weil alle Leute eure Eggdrops essen wollen. So.
Ja, ja.
Und dann auch wieder zu hören, so, was es aber für ein Weg dahin ist, weißt du, wo man, das kommt nicht einfach von heute auf morgen. Eben. So diesen Struggle, der auf der anderen Seite aber auch total motiviert, weil du siehst so, hey, man kann es schaffen, wenn man einfach etwas macht und dran glaubt und weitermacht. Ich meine, wie viele Punkte es hätte geben können, wo ihr beide legitim so sagen hättet können, so, ja gut, das war jetzt einer zu viel. Ich glaube, es soll einfach nicht sein, weißt du. Irgendwie, die Leute wollen uns nicht hier haben und komm, wir lassen es einfach.
Ja, ich glaube, für uns war immer extrem wichtig zu sehen, was es mit den Menschen macht. Weil immer, wenn wir gesehen haben, wie glücklich die Leute sind, weil wir einfach, schau, die Philosophie ist, freundlich zu sein. Die Philosophie ist, einen Vibe zu haben, der andere glücklich macht. Das ist doch Hospitality, da kommen wir her. So haben wir das damals gelernt. Überall außerhalb von Berlin, Berlin ist mega grumpy, aber egal, wo du sonst hingehst, außerhalb von Berlin in Deutschland, Hospitality ist immer eigentlich ganz gut. Ja, also ich habe damals, als ich in Baden-Württemberg meinen Abschluss gemacht habe, waren wir, wenn wir in so einer Wirtschaft, in so einem Wirtshaus waren, waren die saufreundlich. Da gab es sowas gar nicht. Dieses Unfreundliche, wenn du einen Kaffee bestellst, kriegst du einen auf den Deckel. Sowas gab es nicht. Und hier in Berlin ist das so Common Sense geworden, dass die Leute so, die Angestellten sind sauunfreundlich, die lächeln gar nicht, die Motivation fehlt.
Weil kein Spirit irgendwie das, auch da ist, habe ich genau, ganz oft das genau. Gefühl, dass so kein Zusammenhalt auch irgendwie. Es ist halt einfach nur so pure Arbeit.
Genau, es ist einfach nur Arbeit für die oder eben halt irgendwie, keine Ahnung, die Stunden absitzen und schnell fertig werden und dann irgendwie ab nach Hause. Aber das ist nie unsere Philosophie gewesen. Als wir den Laden damals hier angefangen haben zu bauen, haben wir immer gesagt, wir müssen die Leute glücklich machen, weil das ist eigentlich das, worauf wir Bock haben. Weil genau das motiviert dich. Wenn du hier die ganze Zeit Leute hast, die schlechte Reviews schreiben, die unfreundlich hier willkommen oder gar nicht willkommen geheißen werden, die einfach unfreundlich behandelt werden, wo die sich hier hinsetzen und 3 Stunden auf einen Kaffee warten und dann noch einen auf den Deckel bekommen, weil sie sich beschwert haben, weil sie 3 Stunden warten. Das war nie unser Ding. Das wollten wir immer vermeiden. Und genau, also deswegen glaube ich, deswegen, das ist auch noch so ein Grund, warum wir nie aufhören wollten, weil wir einfach, das war wie so eine Mission, weißt du, das einfach weiterzugeben und zu gucken, dass wir da etwas schaffen, was die Menschen auch glücklich macht hier im Kiez. Und ich glaube, das geben wir ganz gut rüber. Ich glaube, das haben wir auch mit unseren Mitarbeitern, immer wenn wir jemanden einstellen, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, sagen wir immer vorher, hey, pass auf, ja, aber der Vibe ist uns sehr wichtig. Wir wollen hier, der Gast ist König. Klar, wenn du scheiße angelabert wirst, dann musst du auch irgendwie Kontra geben. Aber wenn jetzt ein Eggdrop falsch rauskommt und der Gast sagt, ey, ich wollte aber Bacon statt Avocado, dann sagen wir nicht, ja, aber du hast Bacon bestellt. Wir sagen, ja, ey, okay, alles klar, gib her, ich mach dir ein neues. Weil, warum soll ich mir das antun? Warum soll ich ihm das antun? Das ist totaler Quatsch. Das ist unnötig. Das war nur ein kleines Beispiel. Da gibt es noch so viel, was wir da für wichtig halten. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum wir hier auch immer die Motivation hatten, weiterzumachen. Weißt du, das hat uns immer motiviert, dass die Leute glücklich werden. Ja.
Total. Und es war auch gerade so voll schön. Ich hatte so ein paar Minuten mehr Zeit, hier zu sitzen vorher mit Sammy?
Sevi.
Sevi.
Genau.
Sorry, Sevi, ich weiß, dass du das gerade hörst. Und es war so krass. Einfach wie glücklich, also wir sind so kurz ins Gespräch gekommen und dann meinte ich so, hey, wie lange bist du hier? Und sie meinte so, hey, ich glaube so 8 Monate, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an, weil es so eine schöne und gute Zeit ist, die ich hier so. Und dann meinte ich so, hey, ja, die beiden, das sind gute. Und sie guckt mich so an, nee, die sind nicht gut, die sind geil.
Ja.
So, und also sie hat einfach gerade nochmal, und sie meinte auch so, natürlich, ihr nehmt jetzt gleich so eine Folge auf, ich sag das aber nicht nur deshalb, ich habe sie abgekauft. Das war ehrlich so, dass sie einfach gesagt hat, Mann, ich fühle mich so wohl hier und ich komme gerne hier zur Arbeit. Und auch am Wochenende.
Ja, ja.
Und das ist, am Wochenende. Mann, das ist cool.
Ja, ich glaube, also Sevi ist nochmal anders, weil Sevi mit Herz und Blut arbeitet. Alle anderen natürlich auch, aber Sevi weiß es extrem zu schätzen. Und ich glaube, wir sagen uns das auch gegenseitig oft. Und das ist gut und das ist schön, dass wir das machen. Sevi sagt es öfter, weil wir einfach oft den Kopf voll haben. Aber ja, wir schätzen das extrem wert, dass wir da auch so eine gute Zusammenarbeit haben und dass wir uns da vervollständigen. Das ist eigentlich genau das Wort. Wir vervollständigen uns in jederlei Hinsicht. Und wir setzen uns auch nicht irgendwie über die Leute, sondern wir arbeiten genauso wie die mit denen zusammen. Und es war von Anfang an schon so klar, wir wollen auch zwischendurch mal ein Wochenende mal nicht hier sein, dass es einfach von alleine auch läuft und so. Aber oft sind wir halt alle zusammen hier. Und das macht, glaube ich, auch viel aus, dass die sehen und wissen, dass wir auch da sind und dass wir das aber nicht machen als Chefs, sondern dass wir das machen aus Leidenschaft, dass wir einfach gerne sind, dass wir alle einfach gerne hier sind. Ja, das macht ganz schön viel aus.
Wie kam das überhaupt dazu, dass ihr beide gesagt habt, wir machen jetzt hier einen Laden in Berlin auf? Was war da so, war das was, was ihr immer schon irgendwie machen wolltet? War das so ein spontanes Ding? Also woher kam das?
Na, das war war eigentlich nie geplant. Also ich habe immer gesagt, wir haben ja vorher schon Cafés gehabt und ich habe immer gesagt, Gastronomie nie wieder.
Echt?
Das war immer so, ja, wenn du an einem Punkt bist in der Gastronomie, an einem Punkt sagst du, boah, was war das, fuck you, ich mach das nie wieder. Aber irgendwie ist das auch eine Leidenschaft und aber hier in dem Laden war es anders. Wir haben 2019 bis 2020 haben wir eine Boutique im Bikinihaus gehabt. Ich habe ja damals total was anderes versucht. Ich habe mich irgendwie dagegen gewehrt, Gastronomie zu machen und habe irgendwie so ein bisschen Textilien gemacht und habe dann irgendwie im Bikinihaus so einen Laden gemietet und habe dann ein Jahr lang dort eine Boutique gehabt, die meiner Meinung nach nicht so gut lief, weil einfach das Bikinihaus total schlecht besucht war. Und ganz ehrlich, damals waren wir auch nicht so, hatten wir nicht so viel Cashflow und so. Also es war halt ein bisschen schwieriger und deswegen konnte man nicht so viel investieren. Es war immer so ein bisschen, es hat ein bisschen was gefehlt immer. Mhm. Wir haben trotzdem immer versucht, damit größer zu werden, aber das Bikinihaus hat uns diesmal so ein bisschen daran gehindert, weil einfach die Laufkundschaft nicht da war. Es war immer nur was los, wenn Berlinale war, wenn irgendwie ein neuer Kinofilm war, wegen Zoopalast und so. Und oder Fashion Week, nicht mal dann. Also es war nicht mal dann der Rede wert. Und ich meinte dann irgendwann zu Muhsin, ey, weißt du was, so ein Laden im Kiez wäre richtig geil. So ein kleiner Laden und dann würde ich halt, keine Ahnung, eine Kaffeemaschine, so ein bisschen Coffee und so ein Specialty Coffee und dann vielleicht so ein paar Interior Design Sachen. So ein kleiner Concept Store, weißt du? So wie der Woo Store, eben halt im Prenzlauer Berg, ein Tick spießiger.
Ja.
So. Und und dann haben wir den Laden gemietet. Der war eigentlich wirklich nur für mich gedacht. Also ich wollte hier wirklich einen Concept-Store draus machen. Und dadurch, dass Corona dann aktuell war, hat Muhsin gesagt, ey, weißt du was? Die Leute wollen, glaube ich, gar keinen Schnickschnack kaufen. Die wollen sich wieder sozialisieren. Die wollen irgendwo sitzen, was trinken. Weil das ist das wird nie verloren gehen. Aber die Leute werden wahrscheinlich keinen Bock drauf haben, irgendwas zu kaufen. So. Und so haben wir dann gedacht, okay, weißt du was, ey, dann komm, dann machen wir gleich ein komplettes Café. So haben wir uns dann umentschieden. Als wir die Bauanträge hier gestellt haben, war es noch ein Concept Store. Und dann wurde es erst zum Café. Also auch mega spontan.
Ich finde, das ist auch immer wieder so schön. Man sollte im Leben irgendwie Träume und Visionen haben und dann auch irgendwie immer nur wieder so in die Aktion treten und Sachen machen, aber auch sich immer den Raum geben und sagen, das darf sich auch verändern in diesem Prozess. Weil ich glaube, man glaubt viel zu oft zu wissen, was man eigentlich machen möchte. Und so in diesem Prozess des Machens findet man dann raus so, ich glaube, das wäre noch viel geiler, wenn wir das so machen.
Ja, ich muss aber dazu sagen, es ist schon risky, wenn man...
Hey, no risk, no fun.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Grundbaustein war ja, dass wir aus der Gastronomie kommen. Er ist ja reingeboren in die Gastronomie quasi. Sein Vater hat ja jahrelang immer Restaurants. Und das hat natürlich schon ein bisschen Halt gegeben. Ne? Es war eine Stütze. Also egal, was wir hier, machen, es wird irgendwie schon funktionieren, weil wir beide aus der Gastronomie kommen. Deswegen waren wir da schon einen Tick mehr motiviert als bei dem Concept Store. Ich muss sagen, bei dem Concept Store war ich immer noch so ein bisschen, wie mache ich das, wie mache ich das eigentlich? Ich wollte eben halt raus aus der Gastronomie, aber ich wusste auch nicht so ganz genau wie. Und back to the roots.
Back to the roots. Wie ist denn das so, ihr zwei, so als Pärchen? Ich meine, ihr habt ja auch Family und so. Wie ist denn das, wenn man dann nicht nur das Privatleben auch irgendwie hat, sondern sich halt auch auf der Arbeit irgendwie trifft? Wo es ja wahrscheinlich auch immer mal wieder so Action. Wie macht ihr das? Wie wuppt ihr das so zusammen?
Boah, voll anstrengend. Richtig anstrengend. Also oft gibt es Zeiten, wo wir uns echt nicht sehen wollen. Aber eigentlich ist es easy, weil wir auch... Also, wir sind gerne zusammen. Auch wenn wir viel miteinander Zeit verbringen, brauchen wir das, glaube ich. Auch wenn wir oft aufeinander hocken, ist das, glaube ich, so ein Must-Have, was wir haben. Weil wenn wir nicht aufeinander hocken, dann funktioniert irgendwie alles nicht. Irgendwie. Mhm. Deswegen sind wir da schon sehr, das muss, glaube ich, sein, dass wir da irgendwie zusammen sind. Obwohl es zwischendurch immer mal anstrengend ist, wenn wir uns wirklich jeden Tag... Wir gehen zusammen aus dem Haus, wir gehen zusammen zur gleichen Arbeitsstätte. Wir
die Hooligans sind engagiert. Die Top-Number-One-Mitarbeiterin.
Ja, alle sind Top-Number-One.
Alle. Ey. Aber sie hält die Herde so ein bisschen zusammen, glaube ich, auch hier, oder?
Ja,
so.
Ja, sie ist ja. Die Store-Managerin, Front-House, genau. Ja, wir hocken sehr viel aufeinander, aber es ist auch gut. Und klar gibt es immer mal Auseinandersetzungen, die wir haben, ob es jetzt wegen den Kindern ist, ob es wegen privaten Sachen ist oder wegen der Arbeit. Wegen der Arbeit nicht mehr so viel. Das war am Anfang ein bisschen mehr. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen eingespielt. Wir haben auch Aufgabenaufteilungen. Also er kümmert sich um den finanziellen Teil. Ich kümmere mich so ein bisschen mehr um Staff und all den anderen Rest und so und um den Mailverkehr und so weiter. Das hat sich schon ganz gut eingespielt, glaube ich. Was aber trotzdem immer noch manchmal sehr anstrengend ist. Das Krasse ist ja, wir gehen wirklich zusammen arbeiten, wir gehen zusammen essen, wir gehen zusammen nach Hause, also wir machen zusammen Feierabend, gehen zusammen nach Hause und dann gehen wir auch zusammen feiern. Also das ist so. Also,
im Christa habe ich euch auch schon mal getroffen. Ja.
Ja. Und das heißt, wir machen eigentlich immer alles zusammen. Wirklich selten getrennt, dass jeder irgendwie was mit seinen eigenen Freunden macht, aber sonst sind wir meistens immer zusammen, was auch ganz cool ist. Ja, er ist ein Lieber.
Das Gefühl habe ich auch. Also ich meine, ohne ihn sehe ich jetzt auch heute nicht hier, einfach weil ich mit ihm so sehr gevibed habe. Ja. Bin ich halt immer wieder gerne hierher gekommen, auch dann so mit seiner, erstmal so war dieses Tattoo-Thema, was uns so voll connected hat.
Ja.
Er hat immer so seine weiße Sonos-Box rausgeholt und so Mucke angemacht und so. Ja. Ich habe mich immer irgendwie wohl gefühlt und es ist immer so, hey, wenn ich vorbeiläufe, so, hey, komm doch kurz rein auf den Kaffee.
Ja.
Und das ist so, ja, ich fühle mich einfach wohl hier. Also es ist so echt ein schöner Ort.
Cool, ja, das freut mich, das zu hören. Das ist genau das, was ich hören will. Genau das ist das, was wir wiedergeben wollen. Das ist schön.
Ja, und ich meine, also man sieht es ja auch irgendwie so, ne? Ich meine, wie oft man hier wirklich vorbeiläuft und es ist einfach so viel los bei euch, ne? Und das ist, also mich macht das immer glücklich, weil ich so denke, so, boah, geil, die beiden machen das richtig gut. Aber es ist auch,
danke.
Ich denke mir das halt auch immer, es ist halt auch irgendwie cool, gerade auch bei euch, weil ihr dann noch so ein Produkt habt, was jetzt auch so sozial total gut funktioniert. Du kannst es auf Instagram machen und so, es sieht einfach geil aus. Also es passt so voll in diesen Zahn der Zeit so ein bisschen rein.
Ja.
Und dann auch einfach, das ist auch immer so ein Bild, was ich dachte, ist voll geil, einen coolen Laden zu haben, wo Leute gerne hingehen, so ein bisschen hip in der Neighborhood zu sein. So, das ist auch
so ein Hotspot, so ein Treffpunkt, ne? Wo die Leute sich dann zusammenfinden. Ja, ich finde auch, also ich bin mega, mega glücklich, dass es zu einem Produkt geworden ist, was Instagrammable ist und aber auch geil schmeckt.
Mhm.
Das ist so eine geile Kombination, weil es einfach... Weil oft sieht man Sachen, die sehen richtig geil aus auf Instagram, dann will man es essen und geht hin und dann isst man das und ist total enttäuscht, weil es irgendwie nicht so gut geschmeckt hat oder so. Aber ich esse das Egg Drop immer noch.
Ich lieb's auch. Es ist perfekt, weil du hast so, irgendwie das begleitet dich so durch den ganzen Tag. Wenn du dir morgens so ein Egg Drop reinpfeifst, dann ist es so, das trägt sich so durch den Tag und dann isst du abends halt nochmal irgendwie was. Aber
voll,
es ist so sehr...
Voll.
Ja, einfach ein gutes Frühstück, so ein richtig gutes Frühstück.
Ja, wir haben ja auch schon oft Leute gehabt, die dann kurz vorm Feiern gehen, sind die dann hier, haben die hier das Egg-Drop gegessen, haben sich hier quasi so ein bisschen was angetrunken, ne, so ein bisschen leicht sich Party fertig gemacht und dann sind die Party machen gegangen und die haben wir dann auf der Party gesehen. Weißt du, so, das ist so krass, wenn du dann hier so die Leute hast, die dann das hier genießen und hier starten und dann mit denen dann, dass du dich dann irgendwie draußen woanders dann mit den Leuten triffst und die dann dort wieder siehst, ist schon geil. Das ist mega. Ja.
Ja, es hat ja auch, glaube ich, so ein Gefühl von, man bewegt da draußen in der Welt so ein bisschen was. Was man so macht, das hat so Impact. Einfach nur, wenn es vielleicht ein Lächeln ist, eine positive Resonanz, eine Bewertung im Internet oder so. Aber du kriegst ein Feedback von der Welt für das, was du so tust. Und ich glaube, das fühlt sich einfach, das fühlt sich gut an.
Das fühlt sich mega gut an und du willst echt nur weitermachen.
Ja.
Du willst das genauso beibehalten und du willst es noch besser machen und du willst noch bessere Feedbacks bekommen. Das ist schon geil. Das ist eigentlich die Hauptmotivation. Das ist so das, was dich voll motiviert. Ja, das ist schon schön. Ja, und mit den Kindern ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil wir sehr oft hier sind und die sind auch schon groß und sind auch sehr selbstständig und das ist am Anfang natürlich sehr untergegangen, aber jetzt zum Beispiel durch Sevi und den anderen Mitarbeitern habe ich natürlich mehr Zeit und kann auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, sprich Hausaufgaben oder keine Ahnung, Sachen, die Kinder mögen, dass wir da so ein bisschen Quality Time haben mit den Kindern, was wir vorher ja nicht hatten. Die Zeit hier mit dem Lockdown war ja miserabel für uns alle. Da war ja gar nichts am Start. Du kannst ja nirgendwo hingehen und dann hast du nur zu Hause rumgehockt. Und die Kinder waren unglücklich, wir waren unglücklich. Wir waren nur am Arbeiten. Aber jetzt, dank dem Team, ist das schon ganz geil. Wir können auch schon Urlaub machen. Ja, wir haben jetzt auch schon Urlaub gemacht.
Echt?
Ja.
Stimmt, ihr wart doch gerade wieder in Istanbul, ne?
Genau. Ja. Sonst machen wir das immer nur ganz kurz oder nur irgendwie unter der Woche haben wir jetzt auch so gemacht, aber weil das Wetter jetzt geiler wird und drinnen und draußen ist. Aber sonst waren wir immer nur irgendwie unter der Woche, ein paar Tage, zwei, drei Tage so. Und jetzt können wir uns schon ein bisschen mehr gönnen. Das ist ganz geil. Dank dem Team. Danke, Team.
Danke. Ja, und was auch, glaube ich, einfach immer wieder wichtig ist, weißt du, es ist schön auf der einen Seite hier so seinen vibrant Space zu haben und Dinge zu bewegen und Dinge zu machen, aber dann tut es auch einfach mal wieder gut, so diese kleine Blase hier zu verlassen.
Genau.
Und dann wieder auch so, ja, ich meine, du kommst auch aus der Türkei, ne?
Genau, ich komme auch aus der Türkei. Genau. Ich bin aber in Berlin geboren und bin immer in Deutschland aufgewachsen, also ich war nie woanders. Und Muhsin kommt direkt aus der Türkei. Mhm. Der ist auch dort geboren, ist dort aufgewachsen. Genau. Wir waren immer mal so on and off. Also wir haben drüben gewohnt, mal zwei Jahre, mal vier Jahre und dann wieder zurück und dann wieder hin und so. Das haben wir auch schon gemacht. War auch ganz cool. Ja.
Ja, ich finde, ich war letztens das erste Mal in Istanbul auch letztes Jahr. Das war natürlich zu so einem, so richtig, das war so im März, da war auch so alles ganz weird und alles war verboten und alle, da mussten die Türken noch sonntags, durften sie nicht raus und
ganz mies.
Alle mussten so auf der Straße so Masken anziehen und sowas. War so, aber ich habe Istanbul trotzdem total gefühlt. Also ich habe mich mega wohl gefühlt da.
Mhm.
Und es ist auch einfach, ja, so, diese Kultur liebe ich einfach. Und ich habe das Gefühl, die habt ihr auch einfach hier so ein bisschen mitgebracht, dieses Heimische, was Deutschland manchmal nicht so gut kann, was du auch eben schon so ein bisschen angesprochen hast, die Gastro, die halt oft so kühl ist.
Mhm.
So
Gastfreundlichkeit. Ja. Gastfreundlichkeit. Das kommt aus, aber das haben wir nicht irgendwie, das kommt von zu Hause.
Mhm.
Das ist einfach so, das muss so sein. Du kannst es gar nicht anders. Das wäre fatal, wenn du es nicht so machen würdest. Für dich selber. Weil es angeboren ist.
Mhm. Ja, total. Und auf der anderen Seite ist halt auch immer, wenn du den Leuten gutes Essen präsentieren kannst, dann fühlen sich die Leute ja auch dann doppelt wohl. Weißt du, wenn du irgendwo hingehen kannst und sagst, ey, das schmeckt es auch und es wird sich nett um dich gekümmert, so, dann kommen die Leute ja auch gerne wieder. So.
Ja.
Wie ist denn das so, sich auch so eine Stammkundschaft irgendwie aufzubauen? Also was ist das für ein Gefühl, wenn du auf einmal merkst, okay, du machst was, das fängt an, die Leute werden auf uns aufmerksam und dann siehst du auf einmal, dass Menschen immer wieder kommen und du merkst so, krass, das ist schon fast so eine Art von Support. Natürlich geben wir auch immer auf der anderen Seite wieder was, aber immer wieder so die regelmäßigen Gesichter zu sehen. So was ist das für ein Gefühl?
Das ist das Geilste, weil wir haben immer noch Leute, die damals, als wir hier draußen diesen scheiß Roller da hatten und bei minus 10 Grad da gestanden haben, die dann uns da gesupportet haben, und die sind immer noch da. Die kommen immer noch regelmäßig und jetzt nicht mehr so oft, weil die ja auch die Schlange sehen und denken sich so, boah, ey, fuck you.
Ja, total.
Was ist mit euch los? Die Schlange, da warte ich nicht und so. Aber die sind immer noch da und das ist das geilste Gefühl ever. Mhm. Weil genau das erinnert uns immer daran, wo wir angefangen haben. Und die sind uns natürlich auch total ans Herz gewachsen. Von vielen von denen, mit denen habe ich auch privat was zu tun oder irgendwie, dass wir uns das Nummern austauschen und so. Also das ist schon Gold wert, auf jeden Fall. Es macht mich mega glücklich, dass genau die Leute immer noch kommen. Und Leute, die zum Beispiel jeden Tag kommen und so einen Eggdrop sich reinziehen, denke ich mir so, Alter, warum nimmst du nicht zu? Wenn ich das machen würde, wenn ich jeden Tag so einen Eggdrop essen würde, ich würde aufgehen wie ein Hefekuchen. Ja, das ist nochmal der andere Punkt. Aber schon geil. Ja.
Ja, es hat schon was irgendwie. Ist natürlich auch so ein, natürlich auf der anderen Seite ist da ganz, ganz viel Arbeit so, aber es ist einfach dieses Bild, was ich auch immer, ich habe auch viel in der Gastro gearbeitet, und wenn du dann einfach in so einem, ich habe viel auch Cocktails gemixt, und wenn cool. Du dann so abends so in die Bar kommst, und das Gefühl habe ich in der Odessa auch immer so, wenn ich da reinkomme, denke ich mir so, Mann, ist geil, so Teil auch irgendwie von sowas zu sein, so wo man so, ja irgendwie das Gefühl hat, hey, hier passiert viel und hier fühle ich mich zu Hause.
Ja.
Du bist nicht einfach nur so ein Gast, sondern du bist so ein bisschen Teil des Interieurs. Und genau. Das finde ich, hat immer irgendwie so, das hat schon immer so eine magische Anziehung auf mich gehabt. Auch dann so eine Beziehung zu dem Besitzer zu führen, dass man einfach reinkommt und sich die Hand schüttelt und fragt so, hey, wie geht's dir? Ich fand das immer...
Ich glaube, das genießen die meisten, weil wir da nie irgendwie, keine Ahnung, weil wir nie sagen, du ja und du nicht, weil wir sind irgendwie zu jedem genauso, also wir sind zu allen das genauso. Und ich glaube, die Leute... Die lieben das. Das ist für die, ich glaube, voll viel wert, dass die da mit dem Inhaber, das ist so, weißt du, boah, ich habe mit dem Inhaber geredet, was eigentlich gar nicht so gehypt werden muss, weil wir sind genauso Menschen wie alle anderen. Aber ich glaube, das ist schon, wenn man irgendwo reingeht und mit dem Inhaber, ist für mich selber ja auch so, wenn ich irgendwo essen gehe und ich habe so, keine Ahnung, Leute, die ich kenne, dann ist das nochmal ein geileres Gefühl, wenn du da reingehst.
Ich liebe das. Ich liebe das.
Genau, wenn wir jetzt essen gehen oder so mit der ganzen Familie und wir gehen da rein, wir werden direkt hingesetzt und so, und dann, keine Ahnung, kommt schon die Flasche Wasser an den Tisch und man muss gar nicht mehr so richtig fragen, was man essen will, die wissen das alles schon. Das ist geil, das ist so, du fühlst dich einfach mega wohl. Mhm. Und das macht ganz schön viel aus.
Und ich finde, genau das ist gute Gastronomie, dass du an den Ort kommst, wo die Leute, die genau aus diesem Grund da sind, weil sie dir einen schönen Abend oder Tag oder einfach eine schöne Erfahrung bieten wollen.
Genau
das tun. Und genau. Das geht halt so ein bisschen irgendwie mehr verloren hier und da. So, ne?
Genau. Also wir haben am Wochenende, wenn wir hier ganz viel zu tun haben, beobachte ich immer die Leute, wie die uns beobachten. Also ich bin ja meistens mit Sevi an der Bar. Und nochmal zum Wochenende, am Wochenende hier zu arbeiten, ist saugeil. Also ich genieße es auch total, hier zu arbeiten, weil du hast diesen krassen Durchlauf. Mhm. Bist nur am Arbeiten. Das ist so zack, 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 zack. Du bist in deinem Flow und du... Also das ist, am Ende des Tages denkst du so, oh, fuck, krasser Tag. Du bist dann voll erschöpft, aber es war ein geiler Tag. Mhm. So, und ich glaube, ganz viele genießen es auch. Also wir haben ja die Toilette genau vor unserer Bar. Ne? Man muss da halt da lang, und wenn dann Schlange ist, dann stehen die da halt und dann warten die da so auf die Klo-Reihe so. Und die beobachten uns. Und das ist auch nochmal geil, weil wenn du dann weißt, ey, du bist gerade voll beobachtet und dann bist du voll in deinem Flow und dann machst du zack, 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 zack. Auch geil. Und die genießen das auch und wir genießen das auch. Das ist nochmal so ein geiles Feeling. Und die sehen natürlich auch, was hier abgeht. Mhm. Die sehen, die können voll in die Bar reingucken, die können nach hinten schauen. Da, wo das Geschirr sich stapelt, manchmal viel zu groß, dieser ganze Geschirrhaufen. Und die sehen das alles und die sehen, was dahinter steckt. Das ist voll gut, weil die Leute, manche, nicht alle, aber viele verstehen dann auch, boah, krass, krass, die sind nur am Arbeiten, die sind nur am Hin- und Herrennen. Und dann macht das nochmal ein anderes Verständnis für alles, weißt du? Das ist auch gut.
Ich finde gerade so, du merkst es auch, wenn Leute noch nie in der Gastro gearbeitet haben manchmal. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, so, wenn ich Leute einstelle, dann ist so für mich Pflicht, dass die mal in der Gastronomie gearbeitet haben. weil das irgendwie für mich so ein Punkt ist, wo ich sage, hey, da habe ich gelernt, Menschlichkeit wertzuschätzen. Egal, wer vor dir steht, du sagst bitte, du sagst danke. So, ich habe so viel aus der Gastronomie mitnehmen dürfen, so, was mich einfach so fundamental geprägt hat. Und manchmal triffst du dann halt auf Gäste, die dann, wo du irgendwie merkst, so, die haben noch nie einen Teller abgeräumt. Die wissen nicht, wie kacke das auch manchmal sein kann. So, und auf der anderen Seite, wie schön und beflügelnd es ist. So, aber diese Erfahrung, ich finde, das gibt dir so viel. Ja, das ist so die beste Schule manchmal irgendwie, um einfach nur mal so kurz, deshalb auch hier die Praktikantin, die gerade hier war, ich saß so mit und hab so gemerkt, so, ey, geil, du wirst so coole 3 Wochen haben, weil du so viel lernen wirst. Ja, du musst so viel über deinen eigenen Schatten springen, so, weil du musst auf Leute zugehen, du musst an den Tisch gehen, du musst eine Bestellung aufnehmen, du wirst angeguckt, so, ne, das, was du tust, das wird direkt bewertet. Genau. Leute zahlen auch Geld und wollen natürlich auch einen gewissen Gegenwert dafür haben. Und also du lernst einfach so viel.
Ja, also Gastronomie prägt einen ganz extrem, das stimmt. Du hast halt mit ganz vielen Leuten zu tun, ne? Du musst halt auch auf die Leute eingehen können. Du musst halt irgendwie auch verstehen können, wie tickt der Typ gerade. Kann man mit dem so reden oder muss man mit dem anders reden? Wenn was schiefgelaufen ist, wie geht man auf die Person ein? Das sind so Sachen, die du wirklich nur in der Gastronomie lernst. Weil wenn du an einem Schalter arbeitest, dann ist das klar. Arbeitest du an einem Schalter und dann sagst du entweder, ja, hier dein Ticket oder eben ja oder nein. Weißt du, so, das ist so. Und hier ist es anders. Du musst auf den Gast eingehen. Du musst den irgendwie, wenn er jetzt zum Beispiel angepisst ist, musst du den irgendwie glücklich machen. Irgendwie musst du ihn wieder aufpäppeln, damit der hier glücklich rausgeht, weißt du, und nicht irgendwie angepisst ist und dann nur einen Stern gibt, weil, keine Ahnung, weil es geregnet hat, ey, weißt du, so. Und das ist schon, man lernt extrem viel, wirklich. Ich habe auch mein ganzes Leben lang immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet und es hat mich auch voll geprägt. Ja, ich habe viel mitgenommen, das stimmt.
Du hattest das gerade reingeworfen mit dem einen Stern. Wie sehr ist es so in so einem Gastronomie-Hinterkopf mittlerweile, diese Bewertung im Internet, wie sehr setzt einen das unter Druck? Ist das was so Begleitfaktor ist, wo man immer so denkt, so bei jedem Gast so, oh scheiße, der könnte jetzt eine Negativbewertung schreiben oder, also wie gehst du damit um?
Also gut, dass du das ansprichst, weil am Anfang, als wir hier ganz neu aufgemacht haben, hatten wir ja nicht viele Bewertungen. Dann kamen Bewertungen rein und wenn die dann schlecht waren, war es fatal, weil wir ja mit 0 Bewertungen angefangen haben. Und da waren wir natürlich auf jede gute Bewertung angewiesen. Mit der Zeit haben wir natürlich auch ganz viele Fake-Bewertungen bekommen. Das ist auch wieder eine so eine Geschichte, die wir da, unser Google-Account wurde mal gehackt und so, also all sowas. Und damals, als wir angefangen haben, mehr Bewertungen zu bekommen, war es für uns eher wichtig, was steht in der Bewertung.
Ah, I see, ja. Yeah.
Weißt okay. du, weil wir aus diesen Bewertungen immer versucht haben zu lernen. Denn wir kriegen immer noch schlechte Bewertungen, weil manchmal, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir oft Gedanken drüber mache, vielleicht mache ich mal so eine Instagram-Reel-Serie, wo wir einfach mal unser organisches Wochenende oder so einen ganz normalen Arbeitstag filmen und den Leuten mal vor die Nase legen, um zu zeigen, ey, wir sind auch nur Menschen, wir können Fehler machen. Aber der Punkt ist, dass wir immer versuchen, diese Fehler zu beheben. Mhm. Immer versuchen, das wieder gut zu machen. Weil in der Gastronomie, du bist in der Gastronomie, dann ist mal der Bon verloren. Dann ist mal ein Essen irgendwie eine halbe Stunde zu spät raus. Kann man alles gut machen. Aber dadurch, dann kommen wir wieder auf den Punkt, viele Leute wissen gar nicht, wie es in der Gastronomie ist. Und die können das nicht nachvollziehen. Die können gar nicht verstehen, warum ist das jetzt passiert? Warum ist mein Getränk kalt? Oder warum ist mein Getränk... Warum habe ich zu viele Eiswürfel in meinem... Oder warum ist mein Getränk gar nicht erst gekommen? Und solche Leute sind dann... Ja, es gibt viele Leute, die einfach Bewertungen schreiben, weil sie aus Lust und Laune Bewertungen schreiben wollen. Die sind dann scheiße und dann auch mies, oft mies. Wir haben ganz viele miese Bewertungen.
Manchmal so diese Leute, so die, warum bist du so? Ja, warum machst du das?
Es gibt ganz viele solche Leute, die einfach von Natur aus negativ gepolt sind und so. Aber wir gucken uns die Bewertungen an, wir reden drüber, das machen wir wirklich sehr viel, wir machen das sehr oft, dass wir da gucken, wer war das, was ist da passiert, wir versuchen nachzuvollziehen, was ist an dem Tag passiert, wieso kam diese Bewertung, was können wir besser machen. was können wir beim nächsten Mal besser machen. So haben wir schon vieles behoben, wir haben schon viele neue Regeln eingeführt, um quasi manche Sachen überhaupt erst aus dem Weg zu gehen. Weil die Leute sind verrückt. Ganz ehrlich, viele Leute sind crazy. Die geben Bewertungen für Jux und Tollerei. Wir haben einen, unseren, hey.
Hi.
Wir haben schon zu. Okay. Ja, morgen wieder. Wir haben einen Mitarbeiter, der macht jetzt mittlerweile auch schon Witze. Wenn ich dann in den Laden komme, meint er so, ey Gonja, ich so, ja. Er so, ey, wir haben heute wieder eine scheiß Bewertung bekommen. Ich so, ja, warum? Ja, weil da vorne stand ein Bus. Hat uns den Weg versperrt oder Sicht versperrt. Also wirklich so kranke Sachen, wo ich mir denke, ey, seid doch positiv, seht es doch irgendwie anders. Scheiß drauf, sowas passiert. Und ja, wir versuchen halt immer alles wieder gut zu machen, aber manchmal, es gibt Leute, bei denen funktioniert das nicht.
Ich glaube, für manche ist es auch so ein Highlight, weißt du, wenn der ganze Tag trist und grau ist, dann ist es so der eine Kick, weißt du, der eine geile Moment, wo du sagst, jetzt kann ich den Tag so richtig vermiesen.
Ja, genau. Das stimmt. Da gibt es ganz viele solche Leute. Gott sei Dank haben wir nicht mehr so viele schlechte Bewertungen. Manchmal stimmt es auch, manchmal haben wir auch wirklich Scheiße gebaut und dann ist die auch gerechtfertigt. Aber ja, wir geben unser Bestes. Aber so ein Reels oder irgendwie so ein Video zu drehen, um zu zeigen, ey, guck mal, das ist passiert und deswegen ist dein Essen zu spät gekommen. Das wäre mal geil, weil ich glaube, solche Sachen gibt's nicht, um den Leuten einfach mal zu zeigen, so funktioniert eine Gastronomie auf Hochbetrieb. Weißt du, weil wir haben
ich stell mir das so, ich habe schon, eigentlich müsste ich dann mal so einen Kameramann von mir vorbeischicken und dann macht man einfach mal so einen Tag im 44 Brekkie oder so. Sehe das total gut. Also, dass man das einfach mal so. Und genau das ist doch das, was die Leute sehen wollen. Auch immer mal wieder so, hey, so, ich finde das Essen hier cool, den Vibe und dann allein einfach, dass du eben so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählt hast, weißt du? Und dann einfach mal so einen Tag reinzublicken, wie ist denn das überhaupt, wenn.
Genau.
Wie entsteht der Egg Drop? So, wie macht man das? Und ja, voll. Also, ich. Passt total gut.
Ja.
Lass machen.
Ja, gerne, lass machen, weil ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten zu verstehen, behind the scenes, was passiert da eigentlich und wie hart arbeiten die Leute hier eigentlich. Und ey, ganz ehrlich, das Team arbeitet wirklich ohne zu atmen. Die haben hier teilweise Essen, die zwischendurch, wir essen alle zwischendurch mal ein bisschen was. Haben wir früher mal sehr oft, machen wir momentan nicht mehr so oft, müssen wir mal wieder einführen, aber dann haben wir hier am Wochenende immer so auf dem Tresen so ein paar Sachen zu essen, damit jeder irgendwie beim Vorbeilaufen ein bisschen was essen kann. Und weil wir kommen nicht dazu, weil einfach, egal wie viele Leute wir sind, teilweise zu zehnt. Oder
10 Leute habt ihr stellenweise hier.
Jetzt wird es sogar noch mehr, wenn wir im Sommer hier mit Terrasse und wenn alles volles Haus, dann wird es sogar noch mehr.
Krass. Wie viele Leute arbeiten? Stimmt, ihr habt ja auch gerade den zweiten Laden aufgemacht, ne?
Genau, wir haben jetzt noch den zweiten Laden am Boxy. Da sind jetzt
bei euch live.
Ja, und da sind momentan immer 2 unter der Woche und 3 bis 4 am Wochenende. Ja, genau. Nee, so ein Videodings wäre ganz geil, echt wirklich, um den Leuten mal nahe zu bringen. Wie funktioniert das alles eigentlich? Wie geht das? Das wäre ganz cool. Aber auch, um einfach den Vibe auch wiederzugeben, weißt du, weil wir wirklich sehr, wir arbeiten schon cool, wir haben schon einen coolen Groove, wenn wir da hinten hinter der Bar stehen, ist das schon ganz cool. Macht Spaß. Willst du mal mitmachen?
Also, ich hätte auch mal wieder, ich habe auch jetzt in der...
Cocktails dann machen, wir führen bald Cocktails ein.
Ja, gerne. Ja. Einfach mal so just, ich mache auch in der, heute Abend gehe ich auch wieder zu Odette rüber in die Odessa-Bar und mache den Türsteher mit ihr. So, das ist auch so, ich fühle das so krass, das ist so, und ich will auch nichts dafür haben. Ich liebe das einfach so, die Nacht da zu sitzen und alle denken auch immer, dass ich der Türsteher bin. Letzte Woche war das auch wieder so. So lang wie letzte Woche saß ich noch nie so da. Und ich bin so voll in diese Energy reingesteppt und hab den Leuten so die Tür aufgemacht. Und so, hey, schönen Abend, komm gut nach Hause. Und das war so geil.
Ja, aber die Odessa war an sich ist sehr geil, finde ich. Hat einen guten Vibe.
Nee, ich hätte Bock, einfach mal so einen Tag hier so mitzumischen. Ich lieb das total. Gastro war für mich immer... Ich bin so dankbar, dass das so... Und ich habe mich auch immer so wohlgefühlt dabei, weil ich das... Gerade beim Cocktailmixen, wo du eben meintest, so die Leute gucken euch zu, so ich habe diese Aufmerksamkeit geliebt. Beim Cocktailmixen ist es halt nochmal auch dann so, da kannst du ja so richtig so freaky Stuff auch machen und so Sachen anzünden und irgendwas hin und her schmeißen so.
Ja, voll.
Und ich habe diese Aufmerksamkeit geliebt, wenn du so siehst, so ey, die, die hübschen Ladies an der Bar, die yeah. gucken dich gerade alle an. So, genau. das hat was.
Aber immer wenn ich in der Odessa Bar bin und an der Bar direkt, also drinnen an der Bar und mir ein Getränk bestelle, dann bin ich immer voll geflasht von den Leuten, die da an der Bar arbeiten. Das geht auch dort bei denen zack, 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 zack. Ist immer sehr geil mit anzusehen, wie die da total organisiert und dann, die gucken gar nicht mehr, die Hand geht zur Wodkaflasche und zur Ginflasche und so und das ist dann total eingespielt schon. Das ist schon ganz geil, das macht Spaß. Das ist mega.
Und auf der anderen Seite aber auch die Küche so. Ich finde es halt auch, das habe ich halt auch durch die Gastro erst so erlebt, dann auch mal so Einblicke in die Küche zu bekommen, wie das so, was halt in so Küchen auch abgeht. Du sitzt halt als Gastro draußen und wartest halt so auf dein Essen, aber was halt hinten in dieser Küche abgeht, damit dieses Essen fertig wird, ist halt auch crazy so, ne?
Wie viel das organisatorischem im Kopf, was da alles mitspielt, das ist, muss halt überlegen und gucken, du überlegst schon die nächsten 10 Bons weiter. Mhm. Du bist ja schon bei den nächsten 10, die gerade in der Küche, die machen ja Fabrikarbeit da hinten. Ein Eggdrop nach dem anderen. Ja, ist schon ganz interessant, das mitzusehen, mitzuerleben. Ja.
Wissen Sie, ist das auch so, kannst du oder könnt ihr beide auch stolz sein auf das, was ihr so geschaffen habt? Gibt es Momente, wo ihr auch einfach hier sitzt und denkt so, boah, krass.
Ey, wir haben oft so Momente, dann letztens auch wieder mit Sevi, und dann stand ich da und dann hatten wir so einen voll den Rush und dann meinte ich so, boah, krass, ey, das ist unsers. So, dann denkst du dir, boah, krass, was hast du da geschaffen? Ja, wir sind immer noch geflasht. Wir sind immer noch, wenn wir das sehen und wie die Leute mit uns reden und wie glücklich die sind und wie eng wir auch mit den Leuten geworden sind. Das sind so, wir haben auch voll die Freundschaften aufgebaut und so und das ist geil. Das ist voll das Glücksgefühl. Ja, wir sind immer noch geflasht. Also ich kann zum Beispiel immer noch nicht glauben, dass wir einen zweiten Laden haben. Für mich ist das so immer noch in so einer Bubble und voll unrealistisch eigentlich. Aber es ist wahr.
So, man kann es anfassen. So. Es ist hier, es ist da. Wie ist denn das, wenn ihr zwei so auf der Couch sitzt nach so einem langen Arbeitstag und dann so ein bisschen rumträumelt? So, wo geht die Reise hier noch hin?
Boah, wir haben voll viele Träume noch. Also es ist so, oh, da gibt es ganz viel noch. Also ich darf das nicht sagen. Weil es ist immer, er glaubt ganz, ganz stark daran, dass wenn man Pläne hat, dass man sie nicht offenbaren darf. Hey, safe,
auf jeden Fall, bin ich total, total bei dir.
Aber ja, er hat auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Pläne. Klar, so ein bisschen größer wollen wir schon werden, aber wo das hinführt, was das wird, wissen wir nicht. Wir wollen es auch nicht übernehmen, ganz ehrlich. Wir haben damals, als wir den Laden aufgemacht haben, haben wir uns geschworen, wir machen ein Jahr mindestens, bevor wir den zweiten aufmachen. Und wir hatten schon im ersten halben Jahr Franchise-Anfragen.
Echt?
Ja, wir haben immer noch Franchise-Anfragen, auf die wir nicht eingehen, weil es einfach viel zu komplex ist.
Mann, das macht es auch irgendwie so. Das.
Ich will auch keine Kette werden, ich will kein Burger King werden, ich will kein McDonald's werden, hier Schleichwerbung. Aber wir haben schon viele Anfragen bekommen. Wir haben uns damals geschworen, haben gesagt, ey, nicht unter einem Jahr. Und jetzt haben wir, der zweite Laden ist ja tatsächlich nicht unser alleiniger. Wir sind mit Partnern drin und das sind die Inhaber vom Akemi und vom Bangkok Bites. Kennst du bestimmt. Mhm. Das Akemi hier in der Ecke.
Ach, hier oben
an
direkt?
An der Riekestraße, ja, genau, klar. An der Ecke.
Die so ein bisschen so asiatische Tapas-mäßig ist.
Genau, so asiatisches Essen und die, also die sind, glaube ich, was sind die denn, Thailand? Nee, das ist vietnamesisch oder weiß ich gar nicht. Und das Bangkok Bites ist ja thailändisch. Und die sind auf uns zugekommen und meinten, ey, Leute, ihr habt hier was ganz Krasses aufgebaut und wir haben halt einen Laden im Box am Boxy. Was haltet ihr davon? Und dann haben wir ein bisschen rumüberlegt, haben recherchiert und so ein bisschen auch geguckt, wie wir das überhaupt anstellen können und so. Und dann haben wir auch wieder spontan ja gesagt. Und so ist dann der zweite Laden entstanden. Das hatten wir eigentlich gar nicht im Kopf. Meine Partnerin, die ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, ich glaube, wir passen voll gut zusammen, was auch jetzt stimmt. Wir passen mega gut zusammen und sind ein gutes Team geworden, sie und ihr Mann und ich mit meinem Mann und so. Und wir brauchen gar nicht viel reden, wir haben eigentlich immer die gleichen Ambitionen und deswegen funktioniert das alles ganz gut. Haben eine GmbH gegründet mit denen und das ist Es ist anders, ist separat als das Brekkie hier, ist aber komplett das gleiche System. Also es ist alles dasselbe, es wird auch von hier aus gesteuert so ein bisschen, aber ist halt ein anderes Business, unter einem anderen Namen sozusagen. Ja, was ganz Geiles. So alleine hätten wir das, glaube ich, uns noch nicht getraut. Wenn wir jetzt komplett nochmal alleine, was auch gut, also am Ende denke ich mir, wir haben es echt gut entschieden, dass wir mit den Leuten zusammen reingegangen sind, weil einfach die Hälfte der Arbeit wurde uns abgenommen. Weil es auch immens viel Arbeit, das alles aufzubauen, was da alles dahinter steckt, der bürokratische Kram und auch generell der finanzielle Kram ist schon viel. Und es ist ganz gut, dass wir uns da austauschen können und so ein bisschen ausgleichen können. Das ist ganz geil. Ja, aber klar, Träume sind immer da. Immer.
Das ist auch wichtig so, sonst wird es auch irgendwann... Es ist dann, glaube ich, immer wichtig, nur zu unterscheiden, welchen Traum jagt man jetzt und welchen lässt man einfach auch nur so ein Traum sein. Aber ich finde, Träume ist so wichtig. Es ist so... Ja, es macht das Leben so aufregend irgendwie, dass man halt ja, sich nicht irgendwie die ganze Zeit anfängt, im Kreis zu drehen und irgendwann so in seine... Weil es ist ja egal, was du dir quasi aufbaust im Leben. Selbst wenn du die geilste Idee hast, das geilste Business hochziehst, passiert das so schnell, dass du auf einmal in deine Routinen abrutschst und dann auch irgendwie anfängst, genau, die ganze Zeit das Gleiche zu machen. Und
genau.
Ja, deshalb ist sich neu erfinden, glaube ich, auch immer wieder wichtig. So, ne? Dass man einfach nicht auf der Stelle rumhüpft.
Dass man nicht auf der Stelle, genau, dass man nicht auf der Stelle rumhüpft. Und deswegen glaube ich auch, dass man es langsam angehen muss und nicht, sich nicht überstürzen darf, weil ich meine, guck mal, wir haben so viel erlebt. Darauf kam die ganze Corona-Sache. Das war ja auch nicht ohne. Das hat viel mit uns gemacht, glaube ich. Ich hatte jetzt zweimal Corona, die Kinder und Mustin hatte auch einmal Corona. Also es ist schon, ich glaube auch mental und aber auch physisch macht das viel mit uns. Und die ganze Arbeit und also man darf sich da echt nicht übernehmen. Man muss wirklich die Quality Time mit sich selbst und dann auch mit der Familie oder mit den Liebsten, das muss man wirklich leisten können. Und wenn das dann am Ende flöten geht, weil man sich denkt, boah, ich muss noch einen Laden aufmachen, dann geht aber das Mentale weg. Und du verlierst an Kraft und Energie, das dann was habe ich dann davon? Da hat niemand was von. Weder die Familie, noch die Kinder, noch du selber. Klar, dann verdienst du einen Batzen Geld, natürlich. Aber was willst du dann damit, wenn es dir nicht gut geht? Deswegen, bevor wir da an so einen Burnout-Punkt kommen, gehen wir es langsam an und gucken auch immer, dass es intuitiv stimmt. Also auch jetzt mit dem Laden, mit dem zweiten Laden war es so, wir sind erst hingegangen, dann sind wir nochmal hingegangen, dann sind wir tagsüber hingegangen, sind wir nachts hingegangen. Also wir haben immer geguckt, wie funktioniert das dort, passt das und was haben wir für ein Gefühl, wenn wir drinne sind. Und so haben wir dann letztendlich entschieden. Das Gefühl muss auch stimmen, die Intuition muss stimmen. Deswegen, ja, sonst hat man ganz schnell einen Burnout und dann hat man einen kurzen Ruhm. Und das ist nicht so geil.
Das ist ja auch so dieses Sprichwort, was schnell kommt, geht auch schnell wieder so, ne? Es ist dann so schön, so auch Konstanz aufzubauen, dass man einfach was, ja, auch irgendwie so eine stabile Langfristigkeit hat. So auch wenn das so voll deutsch ist, so ein bisschen, so deutsch klingt, aber es ist schön, wenn du einfach so, ja, Stabilität im Leben auch so hast.
Voll, voll, klar, natürlich. Ja, stell dir vor, wir würden so ein voll übernehmen und würden jetzt, keine Ahnung, hier das noch... Reden wir mal jetzt vom Finanziellen, wir würden uns das kaufen, das machen, da investieren und das. Und irgendwann geht hier alles den Bach runter und dann stehen wir da mit einem Batzen Schulden. Und was machen wir dann? Was passiert dann? Wie willst du aus der Scheiße wieder rauskommen? Deswegen, schön langsam.
Step by step. Habe ich gerade noch mit Daniel drüber geredet. Man ist so ein Schritt und nicht fünf auf einmal.
Genau, ja. Genau. Und dann bedacht und überlegt. Und nicht... Klar, spontan ist immer geil, weil spontan, das ist ja dann dein Gefühl, was dir sagt, ja, ey, das kribbelt in den Fingern, mach das oder so. Das ist schon ganz geil, wenn man das hat, aber trotzdem vorsichtig.
Schön, Mensch. Ich glaube, da haben wir gerade so eine richtig schöne Folge aufgenommen.
Ja, meinst du?
Ja.
Ich muss mir das nochmal anhören, wer weiß, was ich da alles geredet habe.
Aber das ist so, weißt du, am schönsten ist, wenn man redet und nicht drüber nachdenkt, was man sagt, weil dann... habe ich das Gefühl, ist man meistens ehrlich. Weißt du, wenn du die ganze Zeit sprichst und, weißt du, jetzt darf der Moment kommen, dass du so anfängst, dich so ein bisschen zu verurteilen, weil du auch gar nicht mehr weißt, was du gesagt hast, weil es auch so ein kleiner Rausch ist, weißt du, es ist so wie, ja, so ein Redehai.
Ja,
und
ja,
das stimmt. Ist, Und wenn du aber die ganze Zeit so angespannt bist und Angst hast vor der nächsten Frage und dann dir schon im Kopf vorüberlegst, was du antwortest oder so, dann ist es so, so, ja. So wie du dich gerade fühlst, das ist gut, dass du dich so fühlst.
Ja, genau. Nee, es fühlt sich ganz gut an. Es ist sehr, sehr entspannt gewesen hier draußen bei uns auf der Terrasse mit unserem Gläschen Weißweinschorle. War gut.
Und ich auch. Hast du jetzt nochmal so den letzten Part der Folge, falls du noch irgendwas hast. In letzter Zeit haben so voll viele Leute angefangen, so andere zu grüßen. Letztens war, wer war denn das? Rudi war das. Ich meinte so, Dicker, jetzt hast du nochmal das Mikrofon hier zum Ende. Und er meinte so, ich will meine Mutti grüßen. Ja, so falls du jetzt noch irgendjemanden grüßen möchtest oder irgendwas den Leuten mitgeben möchtest, ist hier deine Chance.
Ah, was ich den Leuten mitgeben möchte. Ey, Leute, glaubt an Energie, Mann. Energie ist das Geilste. Vibe ist das Geilste auf der Welt. Ohne Scheiß. Seid positiv, bleibt positiv. Negativität nützt niemandem was. Genau, das ist, glaube ich, meine Message an alle.
So. Schön. Danke,
Gonzo. Und liebe Grüße an mein Team. Geil. Ganz liebe Grüße aus dem 44 Brecky.
Von der Riekestraße. 44. Hey, geil, danke dir.
Ja, danke dir. Danke für die Möglichkeit, dass du da überhaupt dran gedacht hast. Finde ich super. Danke.
Lieben gerne.
Ja, hat mir sehr gefallen.
Mir auch. Cool. Tschüss.
Ciao.